Herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel von Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Wenn alles gut gegangen ist, habt ihr schon eine Folge von uns hören dürfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir begrüßen euch heute eben zur zweiten Episode. Und wir sind ganz aufgeregt, wer heute in unsere Küchen gucken darf.
Heute bei uns in der Küche Anna Babette Mauersberger. Sie wurde 1982 in Madrid geboren und arbeitet aktuell als Experience Designerin, Creative Producerin und Ontological Coach an den Schnittstellen immer von politischer Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Performance, Kunst und Embodied Technologies. Jetzt könnten wir deinen ganzen Lebenslauf einmal runterrattern. Super spannende Stationen, die du durchlebt hast, wo du viele Erfahrungen sicherlich gesammelt hast. Besonders spannend finden wir natürlich die jüngste Erfahrung, die du gesammelt hast, gemeinsam mit deinem Partner, und zwar 2018, dass ihr das Sozialunternehmen Hardwire Labor für gesellschaftliche Herzensbildung gegründet habt. Du kommst aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich finde es sehr sympathisch, dass du auch so wie ich Politikwissenschaften studiert hast und dann eigentlich was ganz anderes gemacht hast. Du hast viel in filmischen Projekten, warst du sozusagen aktiv, aber nicht nur was die filmischen Projekte betrifft, sondern auch immer die Bildung irgendwie im Blick dabei, so Initiativen aufgebaut wie Du hast die Macht. Und du warst immer schon fasziniert von der Frage, wie und auch warum Menschen lernen, am besten lernen. Du warst dafür auch in Chile. Du bist nach Chile gereist, hast dort eine neunmonatige Ausbildung gemacht. Darüber könnten wir heute, glaube ich, auch einen ganzen Podcast machen. Hast dort aber viel in deine Ausbildung zur ontologischen Coach investiert. Für die, die es nicht wissen, die Weisheit von Körper und Emotionen als Lehr- und Lehrinstrument. Fand ich sehr spannend, als ich mich hier auf den Podcast heute vorbereitet habe. Du bist aber auch zertifizierte Mentaltrainerin und lässt dich gerade nebenberuflich zur Wildnispädagogin ausbilden und so weiter und so fort. Beruflich hatten wir auch schon zu tun zusammen, und zwar gerade auch mit dem Virtual Reality Projekt, das ihr gerade ins Leben gerufen habt, The Shape of Us. Da werden wir sicherlich heute auch drüber sprechen. Und den Fun Fact, den wir über dich heute haben, ist ein sehr herzenserwärmender, wie ich finde. Nämlich, wenn es dir sehr schwer ums Herz wird, dann sprichst du auf einmal Kölsch, obwohl du gar nicht in Köln wohnst. Und du kannst es aber eigentlich gar nicht so richtig. Aber irgendwie wird es einem dann leichter ums Herz. Und wir hoffen natürlich, dass du heute beim Hochdeutsch bleibst, und sagen erst einmal herzlich willkommen, Anna.
Dankeschön, herzlichen Dank. Das war ganz, ganz schön. Ich finde es immer wieder ganz toll zu lauschen, wie andere Menschen mich vorstellen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin mit euch.
Ja, und wir freuen uns, Anna, dass du hier bist. Damit es dir heute nicht schwer ums Herz werden muss, starten wir mit etwas. Also unsere geneigten HörerInnen wissen, normalerweise kommt an dieser Stelle immer die Kategorie der Ups und Downs. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir alle schlechten Nachrichten aus unserem Umfeld verbannen werden. Deswegen haben wir dich ja auch hier als Mentaltrainerin eingeladen und haben diese Kategorie jetzt umbenannt in die Good News des Tages oder der Woche. Was ist denn deine Good News, die du heute mitgebracht hast?
Krass, ey. Ihr steigt eigentlich direkt mit dem Schwersten ein. Ich wusste ja, dass ihr mir die Frage stellen würdet und fand, das war die schwerste von allen Kategorien, weil ich mir selber auch vorgenommen hatte, dass ich die jetzt nicht irgendwie fieberhaft suche, sondern dass es eine News ist, die zu mir gekommen ist in der letzten Woche und auch nicht in den letzten Monaten, sondern dass ich in meinem Feed sozusagen mit meinem Medienkonsum diese Good News erhalten habe. Und das fand ich tatsächlich gar nicht so leicht, aber jetzt ist mir eine eingefallen. Und zwar engagiere ich mich seit nicht so langer Zeit bei den Grünen und habe letzte Woche am Dienstag die Annalena Baerbock gesehen in einem Zeit-Online-Interview mit zwei Journalisten von der Zeit. Und ich fand sie echt super, wie sie es gemacht hat, und war davor eher so auf der Habeck-Linie und habe danach aber gedacht, geil, das ist eine Partei, jetzt mal ganz fernab davon, ob ich mich für die engagiere oder nicht, aber wir haben da zwei Kandidatinnen, die sich aufstellen lassen, die wirklich radikal Neues formulieren und nicht nur den Status quo verwahren, sondern wirklich mutig irgendwie voranschreiten. Und das finde ich super und das ist für mich eine totale Good News. Genau, so, Es ist gleich ganz politisch geworden.
Ja, aber wir sagen ja auch, wir sind auch schon meinungsstark. Und wenn man meinungsstark ist, dann kann man auch politisch werden, dann kann man auch parteipolitisch werden. Das ist in unseren Küchen durchaus erlaubt und auch erwünscht. Und eine schöne Good News, sage ich als Genossin. Ich bin bei der SPD und freue mich aber auch über die Kandidaten da bei den Grünen und dass das für dich einfach als Mitglied was Gutes macht. Und im Superwahljahr ist sowas ja gar nicht gering genug einzuschätzen. Dann wird die nächste Frage, die wir haben, so um das Feld mal so ein bisschen zu eröffnen. Und die nächste Kategorie ist auch eine noch von den jungen und neuen Kategorien in der dritten Staffel. Vielleicht leichter sein für dich, wenn du sagst, die Good News waren eher schwer zu finden oder sind schwer zu dir gekommen. Und zwar das Wunschkonzert. Wir fragen dich, wenn du heute, genau jetzt in diesem Moment, heute Abend, eine Sache im Bildungssystem ändern könntest, welche wäre das und warum?
Wir werden sicherlich heute im Gespräch noch mehr darüber reden, aber genau, ich würde in irgendeiner Form emotionale Intelligenz im Lehrplan verankern. Ob jetzt als eigenes Schulfach oder irgendwie beigestreut, fächerübergreifend, wie auch immer, aber emotionale Intelligenz im schulischen Kontext für die Jüngsten bereits als etwas, was man auch vermitteln kann tatsächlich, denn man kann es, das wäre eigentlich meine Änderung. Aber auch das ist nicht so leicht gewesen, ihr Lieben, ne? Eine Sache, heieiei, also da sind mir sofort sehr viele Sachen eingefallen, das mal so nebenbei bemerkt.
Aber vielleicht dann die Nachfrage, wie könnte sowas denn praktisch aussehen? Also wie können wir emotionale Intelligenz besser in Schule, in dem jetzigen System, ja, verankern? Wie kann sowas geschehen?
Im jetzigen System könnte ich mir das natürlich eher extracurricular vorstellen, ne? Also als ein schulisches Angebot, was aber neben dem Lehrplan angeboten wird und dann wahrscheinlich auch eher für SchülerInnen ab 16, die dann anfangen, sich mit emotionaler Intelligenz zu befassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich ja so toll vorgestellt, Kolja, in diesem neunmonatigen Kurs oder dieser Ausbildung, die ich gemacht habe in Chile, da war so ein Moment für mich, der Moment, wo ich gedacht habe, krass, wieso musste ich eigentlich 34 Jahre alt werden, um das alles zu lernen? Ja, also um zu lernen, wie wir Menschen funktionieren, was unsere Grundemotionen sind, womit die zu tun haben und auch um zu lernen, dass wir das alle miteinander teilen, ne? Dass wir nicht irgendwie mit unserer singulären Erfahrung da sind und es uns einfach nur ganz alleine schlecht oder gut geht, sondern dass wir da einen geteilten emotionalen und Erfahrungsraum haben. Und das ist total vermittelbar, auch im schulischen Kontext. Und jetzt im Moment, das ist auch so ein Thema, was mich total umtreibt, könnte ich mir super vorstellen, an Pilotschulen vielleicht erstmal ab dem 10. Jahrgang sowas zu verankern, wo du sagst, in unterschiedlichen Modulen, also sagen wir mal, du hast irgendwie 4, 5, 6 Module übers Jahr, ne, und hast irgendwie immer 2 Tage Wochenendmodule und die SchülerInnen können sich dafür freiwillig natürlich anmelden, die müssen es natürlich auch wollen, also Freiwilligkeit ist ein Grundprinzip und dann ist es aber ein schulisches Angebot. Warum sollte das nicht funktionieren? Finde ich eigentlich ziemlich praktikabel. Ich würde mich auch zur Verfügung stellen, falls das hier irgendein Schuldirektor oder eine Direktorin hat.
Kontaktdaten gerne über uns oder auch in den Shownotes nachzulesen. Dann lass uns doch mal gerne jetzt in den ersten Themenkomplex eintauchen. Und zwar wollen wir in dieser Staffel auch viel über Lernen sprechen. Und ja, wie findet das statt? Wo findet das statt? Warum lernen Menschen? Und du hast, glaube ich, ich habe in der Recherche sozusagen gefunden, Albert Einstein Zitat wurde mal in deinem sozusagen in einer Veranstaltungsankündigung genutzt. Das fand ich sehr schön, dass dieses Zitat, Learning is experience, everything else is just information. Ich glaube, da stimmen wir hier alle mit überein. Und wir würden gerne damit starten, dich erstmal zu fragen und vielleicht auch unter dem aktuellen Aspekt, wie und wo lernst du am besten gerade?
Letztendlich kommt es ja immer ein bisschen auf den Kontext an, ne? Aber so ganz grundsätzlich lerne ich vor allem dann, wenn mich ein Thema aus eigener Motivation interessiert, warum auch immer. Also wenn ich selber den Antrieb habe, da tiefer irgendwie einzusteigen und mich mit zu beschäftigen. So. ich mache jetzt gerade zum Beispiel eine Fortbildung zur Traumatherapeutin. Das ist ziemlich komplex. Also da geht es echt auch ganz viel so ums zentrale Nervensystem und das dreiteilige Gehirn und das limbische System. Also es ist für mich echt ziemlich schwierig, das zu lernen. Und ich merke, dass ich das gar nicht so gut nebenbei einfach mal so schnell kann. Da muss ich mich zurückziehen und echt so tief reintauchen. Aber warum tue ich das? Ich tue das natürlich aus einer persönlichen Motivation heraus, ne? Weil ich einmal irgendwie mich mit mir selber da befasse. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt von Lernen, dass ich irgendwie mich mit meinem eigenen Kosmos auseinandersetze und sozusagen mir einen Input hole, der auch wieder einen Output generiert, ja? Und zum anderen jetzt, weil ich natürlich im Erwachsenenalter auch beruflich damit später arbeiten will. Aber die Motivation ist ganz klar irgendwie eine, die mir in meinem Leben irgendwie was bringt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist wichtig, so diesen Sinn zu verstehen, warum ich etwas lerne. Und dann ist es für mich eben auch leicht zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt halt irgendwie mit dem dreiteiligen Gehirn, auch wenn es erstmal so ein bisschen ätzend ist.
Genau. Was ich so schön finde auch daran, ist so der Gedanke, wie viel wir eigentlich auch in all den Prozessen lernen, in die wir involviert sind, ja, und wie wenig wir das oft mit der Erfahrung, wir haben etwas wirklich Substanzielles auch gelernt, beispielsweise für die Gestaltung von Beziehungen, für den Umgang mit Krisensituationen und so weiter. Ich hatte letzte Woche ein schönes Gespräch mit dem Felix Dresewski, der auch schon Gast bei uns war. Und da haben wir eben genau über diese Frage von Resilienz auch gesprochen und gesagt, ja, eigentlich ist das was, das wird eben nicht in den Kontexten gestärkt, in denen wir jetzt beruflich aktiv sind oder institutionell verankert lernen, sondern das nehmen wir sehr oft aus persönlichen Krisen, aus persönlichen Wachstumsentscheidungen, Entwicklungsentscheidungen so und bringen das dann aber sozusagen nicht als Kompetenz auch wieder mit an den Tisch, weil wir sagen, ach naja, das ist ja sozusagen eigentlich nur dieses Private. Wir würden uns ja jetzt nicht vorstellen und sagen, also ich qualifiziere mich jetzt hier wirklich für diese Rolle und für diese Aufgabe, weil ich in meinem Leben nach 3 Trennungen und 2 schweren Schicksalsschlägen wirklich gelernt habe, mit herausfordernden Situationen umzugehen, ne? Aber es wäre eigentlich mal total schön und auch aus der Perspektive der Kinder heute in dieser Corona-Zeit zu sagen, Leute, krass, was ihr gerade lernt. Und dann wird dieser Prozess halt auch wieder ein Stück weit intrinsisch. Jetzt erleben sie das ja oft ganz anders.
Aber und interessanterweise, Franziska, wenn ich dazu mal kurz was sagen darf, ist das so im therapeutischen Kontext, in dem ich mich ja auch bewege, tatsächlich schon immer mehr gang und gäbe, dass diejenigen, die sich therapeutisch dann irgendwie zur Verfügung stellen auf dem Markt, vor allem aus ihren bewältigten Problemen und Herausforderungen sich zu Therapeuten oder Therapeuten eignen. Ne? Also weil sie zum Beispiel eine Sucht bewältigt haben, weil sie selber Missbrauch erlebt haben, weil sie und so weiter. Also jetzt gerade auch in meiner traumapädagogischen Fortbildung ist das ein total rekurrentes Motiv, dass ich im Prinzip dadurch, dass ich selber im therapeutischen Bereich, nennt man das, die verwundete Heilerin, ne? Dass ich selber durch diese Krisen gegangen bin und gelernt habe, sie zu bewältigen, natürlich auch total in einer guten Position bin, um anderen Menschen dabei zu helfen. Also insofern darf das total part stehen. Ne? Und das finde ich ganz interessant und fände ich auch im Lehrberuf nochmal interessant zu überlegen, was bedeutet das da? Ne? Was bedeutet das auch für die Qualifikation von Lehrerinnen und Lehrern eventuell?
Es ist nämlich einen anderen schönen Beitrag, den ich gelesen habe. Guck doch mal nach, wer sich eigentlich für diese Beratungsrollen, Beratungsgespräche bei euch anmeldet. Ist die Person denn überhaupt qualifiziert und würdet ihr denn wirklich zum Beispiel eine Schulentwicklungsbegleiterin buchen, die noch nie in der Schule war? das hat bei mir jetzt gerade noch mal gedreht auf den Kontext Lernen und Lehren noch mal. Ne? Also auch zu gucken, was sind denn auch die eigenen Lernerfahrungen von Lehrkräften, wo man dann irgendwie sagen muss, ja, Freunde, habt ihr eigentlich Lust auf jemanden, der euch zum Lernen motiviert, der eigentlich selber gar nicht gern lernt? Das ist ja eine sehr interessante Frage noch mal, ja, auch in Bezug auf Transformationsentwicklung in schulischen Kontexten. Ne? Wo man irgendwie sagt, also wie kann denn eigentlich jemand Lernen begleiten, wenn er oder sie gar nicht bereit ist, selber weiter lernen zu wollen oder sich selber als Lerner zu begreifen? Ist das überhaupt möglich? Also wenn man sich eure Webseite anguckt, dann steht da, also die Website The Shape of Us ist ein Projekt, was ich wirklich unglaublich begeisternd finde, dann steht da, The Shape of Us ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Quest, eine Suche, ein Abenteuer und gleichsam nur der Ausgangspunkt für deine eigene, für deine individuelle Reise. Es geht raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Das ist das, was ihr machen wollt. Und jetzt verbindet ihr das aber oder ihr macht das mit VR, mit VR-Technologie. Also ist das eine Chance irgendwie auf eine Revolution von Bildung oder auch Beratung? Wie und auch warum werden denn diese immersiven virtuellen Umgebungen, wie können die denn das Lernen verändern? Was passiert denn da? Ihr habt ja auch schon das getestet jetzt mit einigen Menschen und an Schulen. Wie verändert das Lernen?
Also vielleicht erstmal auf deine erste Frage, ist das eine Chance auf die Revolution im Lernen? Ne? Ich würde sagen, VR-Technologien sind jetzt erstmal für mich die Chance, großflächig darüber zu sprechen, wie Emotionen und Körper in Lehrprozessen mitgedacht werden sollten und müssen. Das ist für mich die große Chance. Ob das über VR-Technologien letztendlich sein muss oder ob wir das nicht auch ohne VR-Technologien machen können, das steht nochmal an anderer Stelle. Ich würde sogar Zweiteres behaupten. Ja? Also natürlich bin ich auch eine VR-Enthusiastin und gleichzeitig, glaube ich, verfügen wir einfach über Technologien, die wir auch ohne VR anzapfen können. Und das sind eben die Emotionen und der Körper als Lehrkanäle. Was Virtual Reality uns aber ermöglicht ist, weil diese Technologie halt so funktioniert, wie sie funktioniert, weil sie eben so, also ne, ich erkläre es vielleicht nochmal für die, die zuhören, noch nicht jeder hat so richtig mal wie Virtual Reality erlebt. Die Oculus Quest, mit der wir jetzt arbeiten, ist ein System, was wirklich ermöglicht, dass ich mir diese Brille aufsetze. Die hat kein Kabel mehr, die hat keinen Controller mehr, sondern ich setze mir im Prinzip einfach diese Brille auf den Kopf und ab dem Moment bin ich in dieser anderen Welt. Meine eigenen Hände, also wir arbeiten mit Handtracking, meine eigenen Hände werden zu den Händen des Avatars, den ich dann in dieser Welt abbilde. Das heißt, ich sehe meine Hände und die Bewegungen sogar meiner Finger, sehe ich als Spiel in einer synthetischen Realität. Und ich benutze meinen ganzen Körper in dieser Realität, um mich fortzubewegen. Das ist ein bisschen dieses Spielprinzip von The Shape of Us. Das heißt, ich kann in verschiedene Körpergestalten eintreten, ich kann mich beugen, ich kann mich ducken. Es gibt eine Sequenz, wo ich so einen Tunnel runterkrabbel auf allen Vieren. Ich kann mich hinlegen, ich kann mich wieder aufrichten, ich kann tanzen, ich kann interagieren mit der Welt. Ne? Das heißt, wir können da im Prinzip in einem sehr kleinen Radius eine synthetische Welt erzeugen, die es ermöglicht, mit Gefühlen und mit Körperhaltungen in Anführungszeichen zu spielen und auszuloten, was das für Lernprozesse bedeutet. Und das ist das Spannende für uns an The Shape of Us und auch das Spannende für die Robert-Bosch-Stiftung, die das Projekt fördert. Ob das nun bedeutet, dass wir unbedingt Virtual Reality-Technologien im Unterricht benutzen müssen, um besser zu lernen, das würde ich gar nicht sagen. Ja, ich glaube, uns wäre auch total geholfen, wenn wir mit unseren Schülerinnen und Schülern in den Wald gehen. Oder wenn wir zu Beginn einer jeden Stunde irgendwie 5 Minuten meditieren. Oder wenn wir im Unterricht nach jeder 10-minütigen oder 15-minütigen Sprinteinheit, in Anführungszeichen, wo wir wirklich irgendwie kognitiv uns sehr anstrengend mal aufstehen und uns irgendwie bewegen. Ja? Also auch das ist alles Teil von diesem Kosmos, in dem sich The Shape of Us bewegt, der natürlich mit Virtual Reality wirkt, ja, weil das halt, ne, deswegen reden wir drüber. Ich glaube, deswegen habt ihr mich auch eingeladen. Und das ist für mich so ein bisschen der Hook, ja, über den wir ins Gespräch kommen dazu, weil das irgendwie hip und cool ist und es ja auch wirklich ist. Und gleichzeitig liegt dahinter eine Annahme zugrunde, die ist so viel älter als Virtual Reality Technologien und die braucht die Technologie nicht.
Aber ist dann nicht die Frage, also wenn wir jetzt zum Beispiel über den Einsatz von Filmen in Schule sprechen, dass die auch sehr stark emotionsbasiert sind, ist das nicht sozusagen etwas, ja, was vielleicht auch scheitern könnte im Sinne von, es trägt halt nicht das weiter? Also bist du da optimistisch, dass das wirklich, wirklich etwas Grundlegendes verändert? Oder sagst du eher, ja, das hängt von vielen Faktoren ab? Könnte mir da vorstellen, dass das vielleicht einfach nicht ankommt, weil Virtual Reality zu teuer ist für Schulen, also aktuell definitiv.
Ja, das stimmt. Wir haben The Shape of Us auch ursprünglich gar nicht für den Schulkontext entwickelt. Das muss ich vielleicht nochmal voranstellen. Wir kommen ja aus der außerschulischen Bildung, aus der nonformalen Bildung und in diesem Kontext haben wir The Shape of Us auch entwickelt, also eher zum Einsatz in nonformalen Settings, zum Beispiel bei einem Explosionstag jetzt für Schulen oder eben für Workshop-Hosts, die mit Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten und einfach mehr Zeit haben und auch andere Räumlichkeiten, um mit solchen Systemen zu arbeiten. Das ist im schulischen Kontext ja gar nicht so leicht. Und wir haben uns jetzt sehr Richtung Schule orientiert, weil Corona gekommen ist und weil bei uns einfach alle Möglichkeiten weggebrochen sind, irgendwie mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wie können wir dieses Projekt irgendwie weiter am Laufen halten? Und dann haben wir halt echt 5 super tolle Lehrer gefunden, die mit uns kooperieren und die jetzt in ihren Settings und zum Teil auch sehr freien Settings The Shape of Us halt anwenden und dann mit uns teilen, was sie dabei erlebt haben, was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben. Also so ist das gekommen. Auf deine Frage, ob das auch scheitern kann, ja. Auf jeden Fall kann das auch scheitern, also gerade im schulischen Kontext. So eine Erfahrung ist total unpraktikabel, das sehen wir schon jetzt. Also für die Schule, wie wir sie jetzt kennen, in dem System, in dem wir uns jetzt bewegen, ist so eine VR, die auf mit Zeit, also dauert 20 Minuten, die braucht Raum. Und du hast natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Brillen zur Verfügung. Also es ist einfach, wenn ihr das jetzt schon hört, das ist eigentlich für den schulischen Kontext nicht so besonders praktikabel. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt auch einen Lehrer dabei von der Freien Demokratischen Schule in Freiburg, den Martin Truxes. Der hat das einfach mit seiner Kohorte gemacht, irgendwie, so wie die halt alles andere einfach so machen, die sich halt irgendwie dafür anmelden, machen es, wann sie wollen und so. Und das hat wunderbar funktioniert. Das kommt halt so ein bisschen aufs System an. Wenn am Ende das Ergebnis unseres Projekts ist, dass es für die Schule nicht funktioniert und dass VR vielleicht insgesamt auch einfach viel zu teuer und aufwendig ist in der Vorarbeit sozusagen, die du leisten musst, bis du so ein Produkt zur Verfügung hast, dann wäre das für uns auch ein Ergebnis. Das ist halt auch von The Shape of Us im Prinzip, wir sind mit einer offenen Frage und auch mit einem sehr ergebnisoffenen Prozess gestartet und haben von Anfang an gesagt, hey, egal was rauskommt, wir wollen lernen. Das ist so die Grundhaltung dieses Projekts. Wir sind damit gestartet, um zu lernen. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Und ich finde, was jetzt passiert, nämlich, dass wir hier sitzen und darüber reden, dass Körper und Emotionen und so weiter, also was das bedeutet für Lernprozesse, das ist für mich schon mal ein super positives Ergebnis. Genau. Aber trotzdem, also die VR als solche, die ist, ich finde, sie ist super toll geworden. Ich lade euch herzlich ein, das zu probieren. Und rückzumelden. Und ich glaube, man kann damit auf jeden Fall einen guten Tag verbringen und sich da irgendwie tiefergehend mit der Klimakrise befassen. Also das wird sie auf jeden Fall leisten.
Den letzten Teil von dem, was du gesagt hast, den können wir, glaube ich, auch alle unterschreiben. Es ist ein offener Prozess, es kann auch scheitern. Unter bestimmten realistischen Bedingungen im Moment können Dinge, die wir uns vielleicht ausdenken und antizipieren, eben nicht stattfinden oder finden anders statt. Der Lehrer, von dem du sprichst, der das jetzt doch einfach gemacht hat, mit den Bedingungen, die er vor Ort hat, das weist ja schon so ein bisschen auf so ein verändertes Mindset auch hin in Schule, bei Lehrkräften, bei einzelnen Menschen. Das hat nicht nur Schule, aber eben auch. Und damit beschäftigt ihr euch ja auch in dem Projekt und du auch als Person in all deinen anderen Projekten ganz stark dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also du hast auch die These, meine ich, dass du sagst, das ist Grundbestandteil von guter Bildung, beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch Persönlichkeitsentwicklung ist der Sparringspartner von Lernen. Also es geht sozusagen so miteinander einher. Und dafür braucht es eben so ein verändertes Mindset, um das irgendwie erstmal zu setzen von Beginn an. Was glaubst du, wie schaffen wir das, dass wir das noch mehr an Menschen bringen? Oder auch die Begeisterung dafür oder die Öffnung überhaupt dafür, das sozusagen für sich auch anzunehmen und von diesem Punkt aus zu denken?
Also ich glaube, zum einen da kann ich einfach so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Zum einen, indem wir uns selber als die Person, die wir sind, immer mehr dafür begeistern, uns auf diesen Weg zu begeben. Indem wir selber anfangen, als MultiplikatorInnen, die wir sind, als Lehrpersonen, die wir sind, uns auf den Weg zu begeben, wo wir uns mit uns selbst und auch mit unseren verengten, begrenzten Horizonten auseinandersetzen. Ne? Denn das ist ja das, was eigentlich passiert, wenn wir nur, also deswegen auch Learning is more than just information, wenn wir uns nur mit kognitiven Argumenten beschäftigen und die Relevanz von Emotionen und körperlichen Erkenntnisprozessen außen vor lassen, dann befinden wir uns ganz schnell in einer Welt, wo wir die unsere eigene Lebenswelt nicht mehr in Frage stellt. Und insofern ist dieses eigene Erleben von Weitung, ne, das ist das eigentlich, was ich erlebt habe, auch in meinen Fortbildungen und immer noch erlebe, immer wieder, immer weiter, mit jeder Fortbildung, die ich mache, ob das jetzt die Wildnispädagogik ist, die mich in Kontakt bringt mit meiner eigenen ganz tiefen Sehnsucht nach Naturverbindung, die mich auch in Kontakt bringt mit meinen fucking Ängsten davor, allein im Wald zu sein, die mich in Kontakt bringt damit, dass ich mit meinen Händen echt überhaupt nicht gelernt habe zu arbeiten, weil ich da neben irgendwelchen Waldorfschülern sitze, die super geschwind, krass geile Sachen schnitzen und ich sitze da und ich kann einfach nichts und ich werde darüber so traurig und muss echt weinen, ja, weil ich merke, ich kann mit meinen Händen nichts machen, weil nur mein Kopf ausgebildet wurde. Das sind aber alles Erlebnisse, die mich als Person weiten und die mich wiederum dann auch irgendwie im nächsten Schritt mit dieser Schaffenskraft und der Kreativität ausstatten, die ich brauche, um meine Projekte zu stricken. Das fließt da ja alles irgendwie mit rein. Und ich glaube, das ist eigentlich so der allererste Schritt, dass wir selbst das ausbilden, diese Neugierde und dieses wirkliche, ach, die Freude einfach am Lernen, ohne Drama. Ne? Und ich glaube, wenn die da ist, dann kann uns eigentlich als Lehrperson gar nichts mehr stoppen, weil wir dann so ansteckend werden. Emotionen sind ja auch ansteckend, das ist evidenzbasiert, ja? Also das ist keine steile These, Emotionen sind ansteckend und wenn wir motiviert sind, dann können wir auch andere motivieren und ich glaube, da ist eine ganz wichtige Stellschraube.
Das passt total zu dem, was du auch zum Anfang gesagt hast, mit auf die Frage, wie und wo du gut lernst. Auch da waren ja Emotionen und dann so diese Veränderung irgendwie großes Thema. Und da ist mir noch eingefallen, dass dieser Podcast hier und diese Küchenkonstellation, in der wir sitzen, das genau auch ein Beispiel dafür ist, weil das sehr emotionsgetrieben entstanden ist. Und wir das Podcast lernen, Hashtag Podcast lernen, genau als solches begreifen. Also so eine vielfältige Erfahrung auf verschiedenen Ebenen und das, da passen wir ganz gut dazu, Anna.
Total schön. Ja, stelle ich mir auch total schön für euch vor, ne? Also überhaupt so dieses Privileg, sich immer wieder Gäste auszusuchen und dann mit denen in Küchen zu sitzen und zu quatschen. Ich meine, was gibt es eigentlich für eine schönere Beschäftigung?
Ja, und das auch auf so eine Weise zu tun, in der wir das wirklich tun wollen, ja. Also wir arbeiten ja eben sehr viel auch mit diesem sich zeigen und uns auch selbst so hinstellen, weil wir eben immer merken, dass weil ja die große Frage ist, wie schaffen wir denn diesen einladenden Raum auch dafür, uns auf den Weg machen zu wollen? Und ich bin da total bei dir, dass ich weiß einfach, das geht nur, wenn ich selber auch die Einladung bin. Ne? Und ich habe wirklich was unfassbar Schönes erlebt. Wir haben einen Fan, also Fan der ersten Stunde von uns, ist Gerd Mengel, der Schulleiter der Don Bosco-Schule in Rostock, der nicht müde wird, immer wieder zu betonen, wie sehr wir ihn inspiriert haben, loszugehen, selber einen Podcast anzufangen und mittlerweile eine schon 7-teilige Meetup-Reihe zu machen in der Schule mit der gesamten Schulgemeinschaft, wo er auch Gäste einlädt und das streamt sie auf YouTube. Und ich hatte das ganz große Privileg, letzte Woche dort zu Gast zu sein und ich durfte sprechen über kritisches Denken und habe das natürlich ganz in deinem Sinne eben auch genau gesagt, dass ich finde, dass das mit einem kognitiven Prozess eben wirklich relativ wenig zu tun hat und sehr verbunden ist eben mit emotionalen und sozialen Kompetenzen, dass das eben auch nur geht, wenn wir selber auch das sind und uns immer wieder fragen, oder warum sind wir es eigentlich nicht und was müssen wir eigentlich in uns stärken, damit wir für Kinder und Jugendliche dann auch das hinstellen können. So, war wirklich wunderschön. Und dann war eingeladen auch der Rostocker Oberbürgermeister, der dann so in der Energie auch drin war, die wir da schon hatten in dem Raum, dass er dann gleich eine unglaublich motivierende Einladung ausgesprochen hat, nämlich, dass die Schülerinnen sich dort in den Stadtentwicklungsprozess beteiligen, in der Challenge und so. Es war eine Energie im Raum, es war wirklich krass. Also es war wirksam, es war fröhlich, es entstanden gleich im Dabeisein noch andere Initiativen. Lehrerinnen kamen auf einmal auf die Idee, Eltern verbanden sich, der Chat explodierte. Es war wirklich eine unglaublich schöne Erfahrung. Und nicht nur, weil der Bürgermeister als geborener Däne da so Sachen mitbrachte, sondern weil es sozusagen wirklich eine Atmosphäre war, wo alle das Gefühl hatten, hier ist jetzt was ganz Besonderes zu spüren. Wir sind eingeladen, wir sind motiviert, wir sind gesehen. Und dann passierte Bewegung. Und das war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und das ist ja was du auch, wo wir in Gesprächen schon oft drüber geredet haben, dass du das auch so oft erlebst, auch in deinen eigenen Coachings, in deinen ganzen Angeboten, die du machst mit Kindern. Was würdest du sagen, sind so Zutaten, die du...
Ich glaube, du hast gerade schon irgendwie so die wichtigste Zutat eigentlich genannt, nämlich, dass wir uns in einem Raum begegnen, wo wir alle als transparente Menschen und als Lernende unterwegs sind. Und dass wir eben diese Lernhierarchien auch aufbrechen, ne? Wo halt irgendwie der Bürgermeister irgendwas von den anderen will und sich da was liefern lässt, sondern wo er selber auch eine Einladung ausspricht und sagt so, hey, lass uns mal was zusammen machen. Und dann kann eine Bewegung ja überhaupt erst entstehen, ne? Also ich glaube, das ist eigentlich die allerwichtigste Zutat, dass wir uns öffnen für das, was in dem Moment, wo wir da zusammen in diesem Raum sind, passieren kann. Und zwar in alle Richtungen, ne? Und dass wir uns auch aufmachen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Jugendlichen arbeiten, auch von den Jugendlichen zu lernen. Und die mit dem, was sie da in dem Moment äußern, total da sein zu lassen. Dass wir nicht schon im Vorhinein irgendwelche Annahmen darüber haben, was sein darf, was nicht sein darf, wie es laufen soll, was wir uns eigentlich als Ergebnis wünschen, sondern dass wir wirklich diesen Raum ganz genuin als einen prozesshaften Raum begreifen, in dem wir alle mitgestalten. Ne? Und das klingt immer so ein bisschen so abgedroschen, so nach dem Motto, ah, lass die Jugendlichen doch entscheiden. Das würde ich auch so gar nicht sagen, dass die Jugendlichen alles selber machen, sondern dass wir gemeinsam miteinander und auch mit den Erwachsenen übrigens, also das erstreckt sich ja nicht auf das Erwachsenen-Jugendlichen-Verhältnis, sondern das ist ja generell eher die Frage, wie arbeiten wir gut zusammen? Das ist auch ein Thema, was mich im Übrigen in der Erwachsenenbildung total beschäftigt und was ich in der Erwachsenenbildung manchmal viel schwieriger finde, weil da eben einfach nochmal ganz andere Dynamiken zugange sind. Ne? Aber dieses Anerkennen des Prozesshaften und das Arbeiten mit dem, was in dem Moment ist. Und wenn in dem Moment auch vielleicht was schwierig ist, also ich erzähle vielleicht mal von einem Seminar, was wir hatten, weil ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel gewesen. Wir machen immer wieder mal internationale Seminare in Kooperation auch mit dem Europahaus Marienberg. Also eigentlich sind es die Seminare vom Europahaus Marienberg, wo wir als Hardwire das Design machen dürfen. Und da arbeiten wir halt mit Jugendlichen, die aus ganz Europa kommen. Und da sind immer auch osteuropäische Jugendlichen dabei und die haben einfach in vielerlei Hinsicht einen sehr anderen Blick auf die Welt, ne? Und wir hatten dann eine Session so zum Thema, wie sieht gutes Leadership aus, was ist für euch gute Führung und kennt ihr gute Beispiele für gute Führung? Und dann sagten da einige der osteuropäischen Jugendlichen ja Stalin und Hitler. Und es war natürlich im Raum erstmal still, die deutschen Jugendlichen, die niederländischen Jugendlichen waren also, wie geht man denn jetzt damit um? Ne? Und in so einem Moment nicht zu sagen, das darf man nicht sagen, das ist falsch, sondern im Gegenteil einfach zu fragen, warum sagst du denn das? Erklär mir mal, wie du das meinst. Ne? Wie kommst du auf diese Idee? Also erstmal eine wertschätzende Haltung gegenüber dem zu haben, was dort geäußert wird und dann das langsam aufzudröseln. Und natürlich haben wir dann auch gesagt, naja, ne, okay, ich verstehe. Und die konnten es sogar begründen. Ja? Die haben dann gesagt, naja, die hatten halt eine sehr klare Vision. Die hatten eine sehr klare Führung. Die haben mit starken Symbolen gearbeitet. das an sich war ja gar nicht verkehrt, ne? Und das dann wieder in einen größeren Kontext zu setzen, das ist ja eigentlich die Kunst von guter Bildung, ne? Und dafür braucht es einfach auch echt irgendwie ein Sitzfleisch und einen Mut, das kurz auszuhalten, wenn es unbequem wird. Und ich glaube, das ist auch noch eine zweite ganz wichtige Zutat, ne? Dieses Aushalten, wenn es unbequem wird. Also gerade in Deutschland haben wir total die Tendenz, sobald es unbequem wird, irgendwie zu denken, es läuft was schief. Wir müssen hier irgendwie abbrechen, ja. Statt einfach zu sagen, jetzt wird es hier gerade unbequem und das heißt, es wird spannend. Denn eigentlich, ne, das wissen wir ja auch eigentlich aus der Lerntheorie, es gibt die Komfortzone, in der passiert relativ wenig. Und die Lernzone ist die, da wird es unbequem, das ist die Stretching Zone auf Englisch, ne? Stretchen heißt auch, das tut ein bisschen weh. Und da kann aber was passieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch diese Toleranz auszubilden für uns, beim Unbequemen zu bleiben, ohne so aufgeregt zu werden und zu gucken, was gibt's denn da für diesen Lernprozess zu holen? Und wie können wir weiterhin in Verbindung bleiben, auch wenn es unbequem wird?
Das war wirklich ein sehr schöner Beitrag, den ich jedem nur ans Herz legen möchte, wenn man nochmal über das Lernen, die Persönlichkeitsentwicklung und wie wir den Umgang miteinander gestalten, eine Inspiration haben möchte dafür. Ich möchte gerne jetzt so ein bisschen aus unserer Fragenkomplexität in eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr liebgewonnene Kategorie überleiten. Sie ist unsere heimliche Lieblingskategorie und zwar die Lobhudelei. Und die Frage an dich: Welche zivilgesellschaftliche Initiative verdient heute von dir eine Erwähnung und auch ein Lob? Wen möchtest du also lobhudeln?
Das war total einfach. genau, weil mir einfach in letzter Zeit, und das ist so schön, so viele tolle Initiativen über den Weg laufen. Und in diesem Fall ist es "Das Geld hängt an den Bäumen". So heißt die Initiative. Die ist mir begegnet in einem Slack-Channel, weil wir jetzt gerade Mitglied geworden sind im SEND-Netzwerk, Social Entrepreneurship-Netzwerk. Und da hat eine von den Gründerinnen, glaube ich, einfach den Link gepostet. Und ich bin draufgegangen und es ist eine Initiative, die im Prinzip Obst, was in privaten Gärten oder auf Streuobstwiesen in Hamburg und Umgebung hängt, einsammelt und zu Säften verarbeitet. Und dazu vor allem aber eben auch mit Menschen zusammenarbeitet, die am Rand der Gesellschaft stehen. Also die holen sozusagen das Obst von den Bäumen. Das sind dann entweder Menschen mit Behinderungen oder einfach Randgruppen, Arbeitslose, Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vorkommen und so weiter. Und irgendwie, ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum, aber mich hat das total bewegt. Irgendwie, ich bin auf die Seite gegangen, fand es toll, habe ihr auch direkt eine private Nachricht geschrieben und habe gedacht, das ist so eine tolle Verbindung von lokalem Engagement, dem, was tatsächlich auch passieren muss, weil das hängt da an den Bäumen und ist vergammelt, ja, und den Menschen, die sichtbar gemacht werden dadurch und die eine Wertschätzung erfahren, genauso wie das Obst auch. Ich fand es einfach irgendwie eine ganz toll gewählte Verbindung von unterschiedlichen Metaphern. Also www.dasgeldhängtandenbäumen.de, glaube ich. Und man kann dort Säfte bestellen für den eigenen Coworking Space oder die eigene Firma oder wie auch immer. Oder spenden oder.
Genau, eine schöne Idee auch für, ich habe gerade gelesen, hier in Berlin in Weißensee gibt es eine Mosterei, die nach neuen Ideen sucht. Also ihr lieben Berliner Mostereierinnen. Cool. Auch in Berlin gibt es viele Früchte, die an den Bäumen hängen und
vergammeln
und reifen. Also wir sind ja auch Mitglied bei SEND und lernen da immer so tolle Menschen kennen. Und ich bin immer nur so voll und denke so, Gott, wann soll ich die alle treffen? Wie soll man das sozusagen permanent als Quelle der gegenseitigen Inspiration und so auch nutzen? Mhm. Und eine ganz andere Quelle von Inspiration ist eine schöne neue Frage. Wir wissen ja, am Ende kam in der Regel immer die große Bildungsfrage. Und wir haben uns jetzt aber entschieden, und das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gemacht, zu sagen, wer kann eigentlich schönere Fragen stellen als diejenigen, die so voller Fragen sind und uns so viel lehren durch ihre Fragen, nämlich die Kinder. Und das ist die große Kinderfrage.
Oh, jetzt habe ich Angst. Kinderfragen sind auch krass. Hau raus.
Also das ist auch ein bisschen Tradition in der Kategorie. Auch bei der großen Bildungsfrage hatten die Gäste immer alle große Sorge vor der Frage. Und wir haben schon immer so ein bisschen die Angst auch geschürt. Und am Ende waren das aber alles wunderschöne Fragen, die nochmal einen ganz tollen Gesprächsfaden gesponnen hat. Also du darfst dich wohlfühlen.
Hallo, mein Name ist Friedrich und ich habe eine Frage. Wie riecht der Frühling?
Da muss ich mal kurz die Augen zumachen tatsächlich und mir den Frühling vorstellen. Wie riecht der Frühling? Der Frühling riecht für mich nach feuchtem Gras, nach frischer Erde. Nach Regen auf der Haut, aber so einem warmen, frühlingshaften Regen eben. Nach so einem Hauch von Tulpen. Wir haben in unserem Garten ganz viel Tulpen. Und nach Feuer. Der Frühling riecht für mich auch nach Feuer, weil wir dann immer anfangen, ja, einfach Feuer in unserer Feuerschale zu machen und zu grillen und viel draußen zu sein.
Das ist total schön, weil genau das hat mein Sohn am Wochenende gesagt. Er hat gesagt, so jetzt ist der Frühling da, denn der Frühling riecht so wundervoll nach Feuer. Es ist so schön, dass wir das alle teilen, wenn das also anfängt, so durch die Landen zu ziehen und wir auch dieses Gefühl, wie wir wieder gemeinsam also wenn wir das irgendwann mal wieder machen können, wie wir, das ist ja eine so tragende Erfahrung, ne, so gemeinsam um ein Feuer zu sitzen in der Wärme und es wird Abend. Und die Lieder und die Gespräche, ist ja so eine, auch in der Wildnispädagogik-Ausbildung, auch so ein ganz zentrales Moment, wie mache ich Feuer auch als etwas Wärmendes und Verbindendes. Und
ja, ich glaube, sonst nimmt man das eher als etwas auch sehr Zerstörerisches wahr, ne? Vielleicht, wenn man sozusagen es nicht in der Natur gewohnt ist und kontrolliert gewohnt ist, und ich glaube, dass man da auch sozusagen in solchen Szenarien sehr, sehr viel schöne Begegnungen hat mit anderen Menschen, mit sich fremden Menschen. Ich glaube, da hoffen wir alle drauf, dass das bald wieder möglich ist. Hat sicherlich auch etwas Frühling und Feuer miteinander zu tun mit Ostern. Ich war aber bei Feuer total noch im Winter irgendwie festgesteckt, weil ich das auch schon kenne, sozusagen aus dem Winter mit Feuerschalen draußen stehen. Ich weiß auch, dass wir zum Beispiel so Weihnachten verbracht haben, ne, mit einem kleinen Kreis. Das ist schon etwas, was uns, glaube ich, alle verbindet, ja.
Naja, und am Feuer sind schon Jahrtausenden von Jahren ja eigentlich entsteht da gesellschaftlicher Fortschritt, ne? Also wir sind es ja gewohnt, auch als Menschheit ums Feuer zu stehen im Kreis und uns Geschichten zu erzählen. Und als es noch keine schriftliche Tradition gab, war dieses Geschichtenerzählen, das Tradieren von dem, was wir erlebt haben, das Weitergeben von Erfahrungen, da sind wir ja eigentlich auch wieder mitten in unserem Thema, das ist unsere wichtigste Ressource eigentlich als Menschheit. Ne? Das ist so das, was wir als Menschheit eigentlich können, uns immer wieder selbst zu erfinden, indem wir die Geschichten so erzählen, wie wir sie erzählen. Und das passiert ja eigentlich auch ums Feuer. Also schön, dass es jetzt hier irgendwie durch diese Kinderfrage so einen Einzug erhalten hat in unser Gespräch.
Ja, und der Küchentalk ist ja quasi, also die Küche ist ja auch die Feuerstelle. Das heißt, im Endeffekt, Franzi Stimmt. und Kolja, haben wir damals vor fast einem Jahr, bald ist unser Geburtstag, auch um das Feuer gesessen und dieses Podcast-Format aus der Taufe gehoben. Also wir sitzen quasi auch mit dir, Anna, jetzt virtuell sozusagen an der Feuerstelle, auch wenn nicht jede Küche heutzutage mehr quasi die offene Flamme hat.
Ja. Schön. Ja, so fühlt sich das auch ein bisschen an.
Ja, und heute ist es auch, finde ich, wieder besonders warm. Und es ist ein ganz schöner Moment auch von Begegnung. Also ich glaube, wir merken ja Wir reden ja seit einem Jahr auch immer darüber, wie uns diese spezifische Situation mit dieser Pandemie hier begleitet. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich in einem Stadium auch angekommen, wo sozusagen dieser Entzug von körperlicher, also Nähe, dieser Entzug von was entstehen kann, wenn wir Energie in einem gemeinsamen Raum teilen, wo wir wirklich auch jetzt die Grenzen der digitalen Räume erfahren. Mhm. Ja, das ist auch ein Schmerz irgendwie, finde ich, so, wenn ich hier sitze und mich so nah fühle. Und wir hatten das neulich schon mal in so einem Gespräch, Anna, ne, wo wir irgendwie gesagt haben, und das ist jetzt, dass wir eigentlich jetzt durch den Bildschirm springen wollen, zu euch in die Küche kommen und dort sitzen und die Nacht durchreden und nicht aufhören und dann noch eben draußen ein Feuer anzünden und so. Und da ist wirklich jetzt auch eine Grenze, glaube ich, so, dass das nicht mehr ersetzbar ist. Oder glaubst du, das geht?
Nein, auf gar keinen Fall geht das. Und zum Glück geht das nicht. Und ich glaube, das ist auch wieder total schön in all dem, dass es uns so sehr mit unserer Sehnsucht in Kontakt bringt, nach diesem ganz Essentiellen, ne? Dem ganz Essentiellen, was eben nicht digital ersetzt werden kann. Und das ist das Zusammensein. Das ist das, wenn viele verschiedene Nervensysteme in einem Raum sind. Das ist das, wenn wir uns irgendwie spüren mit unseren ja, Energiefeldern letztendlich, ja, die wir ja haben. Natürlich spüren wir das, wenn wir miteinander körperlich in einem Raum sind. Wir können das sogar auch über Zoom spüren, aber es ist halt eben anders. Und ich glaube, das so zu merken, also zum einen zu merken, wie viel geht, das ist ja auch geil, ne? Dass wir das merken, wie viel geht. Da liegt ja auch total viel Wachstumspotenzial drin. Da liegt auch ganz viel ökologisches Versprechen drin. Also es ist irgendwie ganz toll, dass wir das merken dürfen, wie viel eigentlich geht. Aber eben auch zu merken, was nicht geht, was nicht ersetzbar ist. Eigentlich sind das für mich, also ich will immer noch glauben, dass das letztendlich, wenn wir das alles irgendwann mal wieder dürfen, zu was Gutem geführt haben wird. Da bin ich wirklich, also ich bin wirklich voller Hoffnung. Das muss ich wirklich sagen. Dass da ganz viel transformatorisches Potenzial liegt. Ich habe das immer wieder auch mal verloren und ich bin auch durch echt dunkle Zeiten gegangen im Verlauf dieses letzten Jahres. Aber so alles in allem bin ich wirklich guter Hoffnung, dass wir hieraus ganz, ganz, ganz viel ziehen und mit ganz viel Kraft und neuen Ideen und neuen Haltungen in eine andere Epoche in Anführungszeichen starten oder eine andere Zeitzählung, ja. Es wird halt ein Danach geben, ja. Es gab ein Davor und es wird ein Danach geben und ich glaube, dieses Danach ja, wird viele Lehren ziehen und das ist gut, alles in allem.
Und wir wünschen uns sehr, dass dieses dass das, was wir heute hier geteilt haben, miteinander etwas ist, was unser Danach in ganz toller Weise prägt. Denn wir wissen ja, dass unsere Gedanken Zauberkräfte haben und wir unsere Zukunft sehr entschieden mitgestalten können, wenn wir sie uns ausdenken und wenn wir etwas als Möglichkeit zulassen, was wir heute vielleicht noch nicht genau fassen können, uns aber vorstellen können. Und ich finde wirklich diese Frage, wie riecht der Frühling, war das Initiale dafür, dass ja hier nochmal was in den Raum zu holen, was uns sehr nah, sehr tief und sehr weit weitergebracht hat.
Mhm. Unsere letzten Worte, die jetzt hier so klingen, machen fast schon was Spirituelles vom Gefühl her für mich, wo ich sage, ich bin sehr wenig spirituell. Ich habe gerade ein Gottesdienstgefühl im positiven Sinne. Also das sind so Momente in Nachdenkräumen mit anderen. Es war jetzt sehr still auch und mit Pausen und ich bin ganz beseelt und eigentlich wäre es meine Aufgabe, wahrscheinlich zu sagen, gerade mit den letzten Begriffen auch von Franzi, dass wir total ernst waren. Aber ich finde, Anna hat so einen optimistischen und positiven Schwung jetzt nochmal. Also zum einen dieses mit Emotionen und so weiter, aber jetzt gerade nochmal dieses, es wird einen danach geben und es wird auch gut sein. Und so bin ich jetzt happy wie so ein Gummibärchen und sage nicht, dass wir ernst waren, sondern wir waren geerdet und spirituell und wir könnten natürlich noch super lange mit dir weiterreden, liebe Anna, und danken dir recht herzlich für dieses tolle Gespräch.
Und ich sag mal auf Kölsch, Anne, er hätte noch immer Jutti jangen.
Wir sind auch ganz gespannt auf die lieben Hörerinnen und Hörer, wie es ihnen gefallen hat und ob sie auch dieses Gefühl mit uns teilen, auch wenn sie nicht synchron mit uns im Raum hier waren. Und ja, kommt auf uns zu, schreibt uns über alle Kanäle und wir freuen uns und sagen an dieser Stelle tschüss und bis bald, ihr Lieben.
Habt ihr Lust auf noch mehr Küchentalk?
Dann unterstützt unsere Arbeit.
Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.